Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen vom Börsentag Hamburg. Wir schauen heute auf die Relevanz von Geopolitik und das Ganze mache ich mit Dr. Christian Jasperneite von der MM Warburg hier aus Hamburg. Er ist dort der Chief Investment Officer. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Sie haben ja auch schon einen Vortrag gehalten auf dem Börsentag Hamburg und da geht es um Geopolitik und ich glaube, jeder spürt ja, dass da eine Veränderung ist. Wir haben Trump auf der einen Seite in den USA, wir haben China viel in Bewegung. Wo sehen Sie die wichtigsten Bewegungen für die Märkte?
Also im Moment finde ich es eigentlich erstaunlich, wie wenig Märkte reagieren auf das, was passiert. Wir haben hier Thema kritische Rohstoffe, seltene Erden werden rationiert für die westliche Welt. Das kann die nächsten Wochen und Monate schon zu massiven Verwerfungen führen in der Produktion vieler Güter. Es gibt trotzdem eine relativ große Entspannung und Gottvertrauen darauf, dass sich das irgendwie löst, bin ich mir nicht ganz sicher. Dann fängt China an, Chips zu rationieren, in dem Fall sehr billige, eigentlich nicht besonders hochwertige Chips, die aber in jedem elektrischen, mechanischen oftmals auch Produkt drin sind, egal, nicht nur Autos, Maschinen. Vieles, was sich hier gerade, sag ich mal, genutzt wird technisch, das nutzt diese sehr günstigen Chips, wenn die nicht mehr da sind und die Lagerbestände laufen aus, dann haben wir in der breiten Produktion in Europa, in der westlichen Welt, Riesenprobleme. Und das sind nur so zwei Beispiele, wie China seine Macht nutzt, um geopolitisch zu wirken, um eigene Interessen durchzusetzen. Man wird sich am Ende sicherlich wieder einigen, die Welt geht nicht unter, aber hier werden Machtmittel eingesetzt. Und das hat natürlich eine Kapitalmarktrelevanz, weil ich davon ausgehe, dass das die nächsten Monate, Jahre immer wieder passieren wird. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo man auf Augenhöhe multilateral im Rahmen von UNO und anderen Organisationen alles ganz entspannt bespricht, sondern hier, das hört sich jetzt böse an, aber ich habe das Gefühl, manchmal die Zeit der Imperien kommt zu einem gewissen Grad zurück. Jeder kämpft wieder knallhart um seine Interessen. Und wir sind da in Deutschland, auch in Westeuropa, die letzten Jahre unendlich naiv gewesen und müssen jetzt sehr schnell eine Lernkurve aufbauen. Und ich glaube, die Kapitalmärkte ehrlich gesagt auch.
Ich glaube, das ist für viele auch ein ganz schwieriges Thema, das überhaupt einzuschätzen und dann vielleicht auch für die eigene Anlagestrategie umzusetzen. Gibt es da ein Rezept?
Leider kein perfektes Rezept. Bisher war das ja so, dass man als Anleger ganz gut damit gefahren ist, einfach super breit zu streuen, oftmals über ETFs, vollkommen legitim. Und die sind da meistens Market Cap gewichtet. Also man hat Strukturen, wo die Aktien das Gewicht haben, was der Marktkapitalisierung entspricht im Index. Und das bedeutet natürlich, dass man eigentlich implizit Strukturen eingekauft hat, die so gebaut waren, dass man eigentlich die Sieger von gestern gekauft hat. Weil warum sind Unternehmen groß? Warum haben sie ein großes Gewicht? Weil sie in den Jahren davor besonders erfolgreich waren und deswegen in der Market Cap zugelegt haben. Und wenn sie keinen Regimewechsel haben, wenn die Welt sich ganz normal entwickelt, dann ist das auch nicht falsch, weil man ja im Prinzip konstante Rahmenbedingungen hat. Und das heißt, das, was vorher funktioniert hat, wird in dieser Welt danach wahrscheinlich auch funktionieren. Und deswegen waren Market Cap gewichtete Indizes in einer Welt ohne Regimewechsel eigentlich auch eine total schlaue Sache. Und es hat ja auch toll funktioniert. Wenn man jetzt aber die Arbeitshypothese hat, dass sich die nächsten Monate, Quartale, Jahre das graduell verändert, dass wir den Fokus ändern müssen, dass nicht alles einfach so unreflektiert, ungefragt weiter so funktionieren wird wie bisher, dann ist es wahrscheinlich falsch, auf die Sieger von gestern zu setzen, weil ich einfach einen Regimewechsel habe. Dann habe ich mehr Strukturwandel. Es werden Umbrüche stattfinden, die dazu führen, dass andere Sektoren nach vorne kommen, andere Unternehmen, auch Unternehmen massiv leiden werden, die vielleicht bisher sich in diesem Umfeld gut entwickelt haben. Und dann ist eigentlich ein unreflektiertes Investieren in ganz normale Market Cap gewichtete Indizes, so toll das war die letzten Jahre, wahrscheinlich eigentlich nicht mehr die allerbeste Lösung. Und die Frage ist natürlich, die sich dann anschließt, ja, was ist dann die allerbeste Lösung? Also erstmal, ich würde sagen, in voller Demut, wir wissen es nicht, aber nachdenken und dann mal einfach durchdeklinieren, welche Branchen könnten von welchen Entwicklungen betroffen sein. Und dann kommt man schon schnell darauf, dass gewisse Sektoren relativ, sage ich mal, unproblematisch ihre Geschäfte fortentwickeln können und andere hinsichtlich ihrer Lieferketten komplett neu denken müssen. Und das wirft Sand ins Getriebe. Das heißt nicht, dass man danach pleite ist, aber man muss anders denken. Man muss auch mal investieren in Forschung. Man muss überlegen, muss ich in Technologien gehen, die weniger seltene Erden brauchen? Wie kann ich Sachverhalte substituieren? Wie mache ich mich unabhängiger von gewissen Lieferstrukturen? Das dauert, da muss ich Geld investieren. Solange ich das tue, habe ich weniger Gewinne. Also da gibt es eigentlich, wenn man nachdenkt, schon einige Bereiche und Branchen, die davon profitieren oder gar nicht tangiert sind und andere massiv leiden werden.
Das heißt doch unterm Strich, dass man umgewichten muss und sich sein Portfolio mal genau anschauen muss und mal prüfen, ist das noch auf dem Stand?
Ganz genau. Also diese One-Fits-All-Lösung, die eigentlich ja wirklich toll funktioniert hat. Ich habe 2, 3 ETFs und eigentlich habe ich damit trotzdem eine super Performance, hochgradig diversifiziert. Wäre ich inzwischen kein Freund mehr von. Ich wäre wirklich ein Freund, eher auf der sektoralen Ebene zu überlegen, wo setze ich Schwerpunkte, vielleicht auch auf der Länderebene, Themenebene. Und wer Spaß hat an der Selektion, kann auch auf Einzeltitelebene durchdeklinieren. Wo habe ich ein geopolitisches Exposure? Wo bin ich relativ entspannt, weil ich halt eben dieses Exposure nicht habe? Und diese Fragen muss man tatsächlich mit sich oder mit seinem Berater in der Tat mal durchdenken.
Wie ist das mit Rüstung? Das ist ja auch ein ganz großes Thema. Ist das gekommen, um zu bleiben?
Ja, die Rüstung, ich wollte es jetzt eben nicht offensiv ansprechen, man will das immer auch nicht so sehr pushen, aber natürlich ist die Rüstung ein Sektor, ein Thema, was in diesem geopolitischen Kontext tendenziell profitieren wird. Wir haben es schon gesehen und jetzt sagen viele, haben sie auch gerade angedeutet, die Performance war so gut, das ist doch ein Strohfeuer und das ist doch demnächst wieder vorbei. Und da halte ich massiv dagegen. Menschen unterschätzen, wie lange grundlegende Trends laufen können und die werden auch von Märkten nicht sofort perfekt eingepreist. Wir sind am Anfang einer Entwicklung. Wir dürfen nicht vergessen, Mittel werden jetzt vergeben. In Europa werden die nächsten Jahre Hunderte von Milliarden on top an Aufträgen vergeben, gegenüber dem, was sowieso sonst schon passiert wäre. Und das geht jetzt erst vorsichtig los, dass es Ausschreibungsverfahren gibt, dass Stück für Stück jetzt Aufträge vergeben werden. Und das wird signifikant Umsatzstrukturen der betroffenen Unternehmen ändern. Das wird signifikant Gewinnstrukturen ändern. Und das ist nicht komplett eingepreist, weil es eben ein Megathema ist vor dem Hintergrund dieser ganzen geopolitischen Anspannung. Und weil es eben 15 Jahre tragen wird, sollte man das auf jeden Fall auch in seinen Portfolios berücksichtigen.
Ist künstliche Intelligenz dann ein zweites großes Thema?
Absolut. Wobei ich immer dafür plädiere, nicht nur die Unternehmen zu kaufen, die direkt offensichtlich davon profitieren, im Chip-Bereich beispielsweise, sondern mal zu überlegen, in der zweiten Reihe, welche Unternehmen profitieren durch die Anwendung von KI. Also ich denke zum Beispiel in den Pharma-Bereich, wenn es darum geht, Molekülstrukturen zu konstruieren für Wirkstoffe. Das kann man mit KI teilweise viel, viel besser als mit klassischen Verfahren. Da wird sich die Entwicklungsgeschwindigkeit deutlich verbessern. Auch in Materialwissenschaften können Sie unglaubliche Fortschritte sehr schnell herstellen mit geeigneten KI-Systemen. Auch wenn es darum geht, in der Erdbeobachtung zu schauen, was passiert auf der Erde, beobachtet über Satelliten, Abbau von Rohstoffen, industrielle Aktivität, sage ich mal als Stichworte, da können Sie ganz viel, wenn Sie diese Satellitenbilder haben, im optischen Bereich, Infrarotbereich, Radarbereich, mit KI auswerten, wenn Sie über die sinnvollen Tools verfügen. Und da gibt es ganz neue Möglichkeiten und da wird auch Wachstum stattfinden. Also es sind jetzt nicht nur die Chiphersteller, auf die man schauen sollte.
Vielleicht nochmal zusammengefasst, wo sehen Sie die Chancen und wo sehen Sie die Risiken?
Ich glaube, das Risiko besteht darin, einfach zu glauben, es wird schon und einfach so weiterzumachen, wie man bisher Anlagepolitik betrieben hat. Ich glaube, das ist wirklich das Risiko, nicht wahrhaben zu wollen, dass sich hier massiv etwas ändert. Und die Chancen bestehen dann darin, an den Unternehmen zu partizipieren, die auch in dieser neuen Welt, in dieser veränderten Welt ihre Gewinne produzieren werden. Und es wird Gewinne geben. Also ich bin kein Mensch, der glaubt, die Welt geht unter. Menschen sind erfinderisch, Unternehmen sind erfinderisch. Es wird auch die nächsten 20, 30 Jahre ganz, ganz viel Potenzial geben für Wachstum, aber vielleicht nicht mehr genau in den Unternehmen, die bisher geliefert haben. Aber Chancen sind immer da.
Man muss sie dann nur auch ergreifen und seine Hausaufgaben machen und die passende Strategie für sich selbst haben. Dankeschön, Dr. Christian Jasperneite von der MM Warburg hier aus Hamburg war das. Er ist der Chief Investment Officer. Danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.